Kaiserslautern am Abend des 14. Dezember 2020. Ein kühler, grauer Wintertag. Durch die Straßen laufen dick angezogene Menschen, die nur das Nötigste erledigen wollen, damit sie schnell wieder ins Warme können. Eine Frau geht kurz vor 21 Uhr durch eine dunkle Nebenstraße mitten in der Innenstadt, als ihr etwas Merkwürdiges auffällt. Ein großes, unförmiges, in weißes Plastik eingepacktes Objekt. Als die Polizei die Plastikfolie entfernt, wird klar, es handelt sich nicht etwa um illegal entsorgten Müll, sondern um die Leiche einer Frau. Alles spricht für ein tödliches Verbrechen. Doch wer ist die Frau? Monatelang tappt die Polizei im Dunkeln. Niemand weiß, wer sie ist. Doch als sich langsam ein Bild zusammensetzt, stehen die Ermittler vor den nächsten offenen Fragen. Wer hat das getan? Was geschah in den Tagen vor ihrem Tod? Und was hat es mit dem Video einer Überwachungskamera auf sich, das ein Mann mit Einkaufswagen gefilmt hat? Diese Fragen klären wir in einer neuen Folge Alles Böse.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt meine geschätzte Kollegin Viktoria Fuchs aus dem Content Development Team. Hallo Vicky.
Hi.
Wir haben heute wieder einen Gast und zwar Andreas Sebald aus der Redaktion Kaiserslautern. Hallo Andreas.
Hallo.
Der Andreas hat uns eine Geschichte mitgebracht und das kann man jetzt schon sagen, die nicht abgeschlossen ist. Und zwar am 14. Dezember 2020 meldet eine Zeugin der Polizei kurz vor 21 Uhr eine Leiche im Bereich der Staubhörnchenstraße in der Innenstadt von Kaiserslautern. Andreas, was ist passiert?
Ja, also da hat sich eine Anwohnerin bei der Polizei gemeldet an diesem Abend, die da natürlich da auch gleich hingefahren ist. Und dort haben sie die Leiche einer Frau gefunden, einer unbekannten Frau, schätzungsweise Mitte 40, wurde das dann später auch im Polizeibericht angegeben, die gewaltsam zu Tode gekommen war. Man muss das sich so vorstellen, die Staubhörnchenstraße ist eine kleine Seitenstraße im Zentrum von Kaiserslautern, in der Nähe der Mall und damit auch ganz in der Nähe von der Lokalredaktion der Rheinpfalz auch.
Also sehr zentral.
Sehr zentral. Es ist eine Seitenstraße, also wer jetzt in Kaiserslautern einkaufen geht, der wird jetzt nicht unbedingt durch diese Straße laufen, aber es ist im Zentrum von Kaiserslautern, ja.
Bedeutet, die Leiche kann dort jetzt auch nicht tagelang einfach gelegen haben?
Nein, also es hat sich dann später im Laufe der Ermittlungen dann auch ergeben, dass die Frau mindestens 2 Tage tot war. Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, weil im Zuge der Ermittlungen ist es dann nochmal relevant geworden, wann das überhaupt passiert ist. Ja, sie war gewaltsam zu Tode gekommen und das größte Hindernis für die Ermittler, so haben die später auch nochmal erklärt, war, wenn man die Identität eines Toten oder einer Toten nicht weiß und dann hat man ein Problem, weil man dann im näheren sozialen Umfeld nicht sofort ermitteln kann. Das heißt, zunächst stand mal der Fokus auch darauf rauszufinden, mit wem hat man das da überhaupt zu tun, der da gestorben ist.
Das heißt, die Frau hatte nichts bei sich, irgendwie Geldbeutel mit Personalausweis oder ähnlichem?
Nein, 2 Tage später haben die halt einen Suchaufruf veröffentlicht, wo sie dann halt auch ein paar Fotos mitgeschickt haben. Zum einen von den Gegenständen, die die Frau bei sich trug, das war ihre Kleidung und ein relativ markantes Paar Schuhe. Und die Polizei hat auch ein Foto der Leiche mitgeschickt, wo wir dann auch in der Redaktion länger darüber diskutiert haben, ob wir diese Fotos von Toten, veröffentlichen wir ja normalerweise nicht, ob wir das tun sollen. Wir haben dann uns für einen Kompromiss entschieden und haben dann im Online-Artikel haben wir eine Verlinkung zu diesem Suchaufruf geschaltet oder haben das mit verlinkt und so konnten wir das dann tun. In der Printausgabe haben wir nur die Schuhe veröffentlicht, auch nicht die Kleidung, da sah man Blut dran und da hatten wir auch Bedenken. Also wir haben da länger drüber diskutiert, auch in der Redaktion.
Haben wir irgendwann, glaube ich, geändert, weil die Bilder wurden dann auch in die Artikel eingebunden. Also ich habe jetzt in den vergangenen Tagen nochmal ein bisschen geguckt, da sind einige Fotos, wo man die Frau auch sehen kann.
Ja, das waren allerdings Fotos, ich vermute mal von ihrem Personalausweis, die da jetzt auch verlinkt wurden.
Die Polizei hat damals eine Pressemitteilung rausgegeben und da wurde Jana Bodi beschrieben und das würde ich gerne mal vorlesen, damit man sich da vielleicht auch ein bisschen ein Bild machen kann. zwischen 35 und 50 Jahre alt, 1,66 Meter groß, 63 Kilogramm, braune Augen, dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar, ein Blumentattoo am rechten Unterschenkel, weiße Winterjacke, rote Puma-Jogginghose, schwarzes Langarmshirt, gefütterte schwarze Damenstiefel. Das Tattoo hat die Polizei während der Ermittlungen auch beschäftigt.
Das war auch Teil der Fotos. Also man hatte wirklich nicht viel mehr wie das, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Man hat dann auch ein Foto dieses Tattoos und damit auch versucht rauszufinden, mit wem man es da zu tun hat. Weil irgendwann, ungefähr 8 Wochen später, im Februar, hat man dann rausgefunden, wer das ist. Es handelt sich dabei um die damals 48-jährige Diana Bodi, die aus Ungarn stammt. Und auf die Spur gekommen ist man ihr sozusagen, weil ihre Mutter sie in Ungarn um die Silvesterzeit, also ungefähr 2 Wochen nachdem sie verstorben ist, hat sie sie als vermisst gemeldet und über internationale Polizeikanäle hat man dann irgendwann gedacht, das könnte sie möglicherweise sein und ein DNA-Test, ein Abgleich mit dem DNA der Mutter hat das dann bestätigt, dass das die Frau Bodi ist. Es hat sich später herausgestellt, dass sie wohl einer Pflegetätigkeit in Deutschland nachgegangen ist, dass sie auch vorher schon mal in Deutschland war und wohl auf dem Weg war zu einer neuen Arbeitsstelle in der Nähe von Trier in Saarburg. Und man hat hinterher rekonstruiert, dass sie von Mannheim aus mit der Regionalbahn nach Kaiserslautern gefahren ist und dort dann ausgestiegen ist in Kaiserslautern. Ob sie das absichtlich getan hat oder ob sie das vielleicht eine Verwechslung war, weil sie war wohl relativ lange unterwegs. Also die Polizei hat hinterher ermittelt, dass diese Bahn auch Verspätung hatte und dann auch zu einem Zeitpunkt in Kaiserslautern war, an dem sie eigentlich hätte schon am Zielbahnhof sein müssen. Und dann ist sie dort ausgestiegen und hatte dann dort vor Ort in Kaiserslautern wohl auch noch Kontakt zu ein paar Leuten. Das hat sich irgendwie später dann rausgestellt, nachdem man auch einen Aufruf im Fernsehen gemacht hat, bei der bekannten Sendung Aktenzeichen XY, hat man ermittelt, dass sie wohl keinen Akku mehr auf ihrem Handy hatte und da Leute angesprochen hat am Bahnhof und um ein Handy gebeten hat, mit dem sie dann möglicherweise auch telefonieren kann.
Ich würde noch mal ganz gerne einmal zu dem Tag zurückkommen, an dem Diana Bodi gefunden wurde. Wie habt ihr davon erfahren?
Wir haben eine Polizeimeldung bekommen, also das war der 14. Dezember, war ein Montag und wir haben am Nachmittag des Dienstags, also des darauffolgenden Tages, gab es eine ganz normale, in Anführungsstrichen ganz normale Polizeimeldung, dass man eine unbekannte Leiche, unbekannte Tote gefunden hat in der Stadt. Man hat ein paar Details dazu veröffentlicht. Die Polizei spricht da immer gern von ermittlungstaktischen Gründen. Das heißt, man erfährt da nicht immer direkt alles, was man gerne so wissen wollte. Man weiß zum Beispiel bis heute auch nicht, ist nicht öffentlich, wie sie zu Tode gekommen ist. Also das ist wohl auch, hängt wahrscheinlich mit Täterwissen zusammen, wo man da abgleichen will, ob das derjenige auch wirklich gewesen sein kann, wenn man mal einen Verdächtigen hat. Wir haben dann ganz normal eine Polizeimeldung gemacht, haben, wie gesagt, die, was ich vorhin erwähnt hatte, mit die Diskussion um die Fotos, weil damals stand halt im Fokus der Polizei ganz zunächst mal ganz oben, wer ist das überhaupt, mit wem haben wir es zu tun? Und einen Tag, 2 später sind wir dann auch nochmal vor Ort gegangen. Ich hatte Dienst und bin dann damals mit dem mittlerweile nicht mehr im Dienst befindlichen Redaktionsleiter, mit Hans-Joachim Rezimski, sind wir da hingelaufen in die Straße und sind natürlich sofort aufgefallen, wurden danach angesprochen, sind sie von der Polizei? Und dann hat Herr Rezimski gesagt in seiner unnachahmlichen Weise, nein, wir sind von der Presse. Und dann hatten wir da gleich ein Gespräch vor Ort mit einer Person, die wir dann auch in einem darauffolgenden Text, habe ich die dann auch zitiert, die uns dann berichtet hat, dass die Frau Bodi da in der Nähe von Garagen gelegen hat. Das haben wir auch fotografiert, also dieser Fundort, der ist auch immer wieder veröffentlicht worden als Foto. Und im Nachhinein zu diesem, ich nenne es jetzt mal Erkundungsgang, habe ich dann auch nochmal die Polizei am Telefon gehabt. Die wollte dann wissen, mit wem ich gesprochen habe. Und dann habe ich natürlich gesagt, das kann und muss ich Ihnen nicht sagen. Konnte denen aber glaubhaft versichern, dass mit dieser Person sie dann auch gesprochen hatten, vorher schon. Weil das aus meiner Sicht, das war die Frau, die damals auch die Leiche gefunden hatte und dann natürlich mit der Polizei auch Kontakt aufgenommen hat.
Bis der Name bekannt war, also am 14. Dezember wurde die Leiche gefunden und dann wurde ja erst Ende Februar 21 ist erst herausgekommen, wie sie heißt. Dazwischen, und zwar kurz vor Weihnachten oder ja, ich glaube kurz vor Weihnachten, gab es ja dann doch noch eine Überraschung. Die Polizei hat jemanden festgenommen.
Polizei hat jemanden festgenommen. Die Person wurde dann aber, darüber wurde auch wenig Details veröffentlicht. Es wurde dann mitgeteilt, dass man jemanden verhaftet hat oder festgenommen. Vielmehr ist das, glaube ich, der richtige Begriff. Der wurde dann auch kurze Zeit später wieder freigelassen, weil, so stand es dann im Polizeibericht oder in der Mitteilung der Polizei, weil er nachweislich woanders war und nichts mit der Sache zu tun haben konnte.
So, und jetzt kommt Reklame.
Wollt ihr Pfälzer True Crime mal live erleben?
Dann kommt jetzt eure Chance. Alles Böse kommt auf die Bühne. Diesen Sommer live auf der Limburg in Bad Dürkheim.
Am 18. Juli schauen wir gemeinsam auf einen ganz besonderen Fall aus der Stadt. Es geht um einen Dürkheimer, dem seine Sammelleidenschaft zum Verhängnis wurde.
Und um Hitlers Hengste. Zwei Bronzestatuen, die mal vor der neuen Reichskanzlei in Berlin standen, nach der Wende als verschollen galten und Jahrzehnte später plötzlich in einer Halle in Bad Dürkheim wieder auftauchten.
Der Besitzer sagt, legal gekauft, aber daran haben die Ermittler ihre Zweifel.
Wir, Uwe Renners
und Viktoria Fuchs,
sprechen darüber mit dem ehemaligen Gerichtsreporter Christoph Hemmelmann und einem Überraschungsgast. Ein Fall, der uns von der Pfalz bis in die ehemalige Sowjetunion führt.
18. Juli auf der Limburg über Dürkheim. Wenn ihr dabei sein wollt, Tickets gibt's unter bad-dürkheim.de. Und aufgepasst, für treue Hörer verlosen wir 2x2 Tickets zum Live-Event. Zum Gewinnspiel kommt ihr über den Link in der Beschreibung.
Also, wenn man das nochmal rückblickend betrachtet, es sind jetzt 5 Jahre vergangen und bis heute ist der Täter nicht ermittelt.
Bis heute ist der Täter nicht ermittelt, nein. Die Polizei sucht immer noch. Die Polizei ist auch mit Nachdruck auch noch an den Ermittlungen dran. Ich hatte erst im Januar war ich vor Ort und habe mit dem Ermittler auch gesprochen. Der hat zwischenzeitlich jetzt gewechselt. Das ist Marc Seider, heißt der Mann. Der leitet das K11, das sich mit Todesermittlungen befasst. Und der hat in dem Gespräch auch keinen Zweifel daran gelassen, dass sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes jeden Stein umdrehen werden, um rauszufinden, wer für den Tod der Diana Bodi verantwortlich sein wird.
Kannst du ein bisschen was davon erzählen, wie in dieser ganzen Zeit auch bis dann die Identität im Februar erst geklärt war, mit der Polizei so abgelaufen ist? Ich habe gesehen, als ich die ganze Archivberichterstattung durchgegangen bin, es waren gerade auch am Anfang vor allem fast alle 2 Tage, alle 3 Tage Updates drin und auch wieder der Aufruf der Polizei, bitte melden, wenn man auch irgendwas gesehen hat, man kann sich auch anonym melden. Wie habt ihr da so zusammengearbeitet, weil die Polizei ja auch ein bisschen darauf angewiesen ist, dass auch wir unsere Reichweite nutzen, um alle zu informieren.
Also das läuft dann oftmals so, dass wir dann natürlich auch in engem Kontakt mit der Polizeipressestelle stehen, da auch immer turnusmäßig anrufen, also immer mal morgens anrufen oder nachmittags anrufen. Die geben dann natürlich auch Einschätzungen ab, halten sich aber meist am Anfang von solchen Ermittlungen immer sehr zurück, die angesprochenen ermittlungstaktischen Gründe. Da waren dann irgendwann Spürhunde im Einsatz. Also man hat dann irgendwie versucht rauszufinden, wo war die Frau vorher. Bis zum heutigen Tag weiß man auch nicht genau, wo der Tatort war, also wo sie umgebracht wurde. Die Staubhörnchenstraße ist es nicht. Da wurde sie nur, so salopp das klingt, abgelegt. Also da hat der Täter im wahrsten Sinne des Wortes versucht, die Leiche loszuwerden. Auch wahrscheinlich in dem Wissen, dass es dann auch gefunden wird, wenige Zeit später. Wir haben dann auch natürlich veröffentlicht, dass Hinweise gesucht werden, zunächst auf die Identität oder wer etwas beobachtet hat in der Zeit. Man hat da zum Beispiel auch immer wieder an Passanten appelliert. Man muss sich das vorstellen, das war damals die Corona-Zeit. Da konnte man eigentlich außer abends vielleicht mal spazieren gehen. Es war Dezember, mal eine Runde um den Block laufen. Vielleicht ist einem da jemand aufgefallen. Die Polizei hat auch letztendlich hunderte von Hinweisen über die Jahre auch bekommen. Und immer mal wieder, wenn wir Veröffentlichungen machen, auch heute noch, die Polizei ruft immer mal wieder dazu auf, dass sich Hinweisgeber bei ihr melden. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ein interessanter Aspekt auch, warum die Polizei dann auch zum Beispiel auch bei Podcasts auch mal zu Gast ist oder im Fernsehen bei Aktenzeichen XY, hatte ich schon angesprochen, oder auch in der Rheinpfalz um Hinweise bittet, einfach um eine breite Hinweisgeberschaft abzudecken. Jemand, der einen Podcast hört, ist vielleicht nicht der typische Zeitungsleser.
Ich habe auch gelesen, dass Fahndungsplakate teilweise an Bushaltestellen auf so Plakatflächen veröffentlicht worden sind zum Beispiel. Und mehrere Monate später, dann sind wir schon im März 2021, gab es dann irgendwann nochmal, einen Anreiz der Polizei, wie man vielleicht doch noch an weitere Hinweise kommen kann. Da wurde eine Belohnung ausgesetzt.
Die Belohnung war relativ hoch. Die Belohnung belief sich auf 10.000 Euro, hat aber letztendlich bisher noch nicht so sehr viel gebracht, in Anführungsstrichen, nichts gebracht, weil es halt auf den Täter gab es keine Hinweise. Letztendlich die Identität wurde ja durch den Hinweis der Mutter oder durch die Vermisstenmeldung der Mutter geklärt.
Jetzt machen wir mal einen Sprung in den Juli 21. Da bekommt die Polizei eine Spur, die dann doch für, sag ich mal, Aufsehen sorgt.
In der Tat. Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Es war Mitte Juli. Ich hatte Dienst und dann ist es halt ja so, dass man da die E-Mails im Blick hat und dann kam eine Mail auch von der Polizei, vom Polizeipräsidium. Fahndungsaufruf. Wer kennt diese Person auf diesem Video? Die Polizei hat also in der Zwischenzeit, und da sieht man, dass das halt eine Zeit lang dauert, die Polizei hat die Überwachungsvideos von Kameras, die sich in der Innenstadt befinden, da gibt's ja einige, ausgewertet und ist insbesondere bei der Auswertung der Kamera an einem Parkhaus in der Rosenstraße, das sind ungefähr 250 Meter vom Fundort der Leiche entfernt, ist ein Parkhaus. Und dieses Video hat man ausgewertet und dann auch zur Verfügung gestellt. Und ich kann mich da sehr gut dran erinnern, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, dann haben sich mir wirklich die sprichwörtlichen Nackenhaare aufgestellt. Weil auf dem Video ist in schwarz-weiß und dunkel eine Person zu sehen, die dreimal an der Kamera vorbeiläuft in der Rosenstraße. Beim vierten Mal läuft sie vorbei und hat einen Einkaufswagen dabei, wie man ihn so kennt, also mit großem Fach oben und einem kleineren Fach unten. Und beim fünften Mal, also das Ganze spielt sich ab zwischen 21.45 Uhr und 23 Uhr ganz grob, abzulesen an diesem Timecode, der ja bei den Kameras da immer mitläuft. Und bei dem fünften Mal, so um 23 Uhr etwa, ist ein großer, verpackter, länglicher Gegenstand unten auf dem Einkaufswagen zu sehen, wovon die Ermittler ausgehen, dass es sich dabei um die Leiche von der Diana Bodi handelt.
Ich habe gesehen, dass auf Online-Beiträgen, auch in den sozialen Medien von damals, als dieses Video veröffentlicht wurde und Ausschnitte verbreitet worden sind, dass da auch ganz viele Menschen drunter kommentiert haben, wie kann es sein, dass die Kameraaufnahmen 2020 noch so schlecht sind von Parkhäusern etc. Da kriegt man wiederum noch eine ganz andere Diskussion über Öffentlichkeitsüberwachung etc. Aber was hat man denn trotz dieser etwas grisseligen Darstellung tatsächlich gesehen? Kannst du ein bisschen diesen Menschen beschreiben, der da fünfmal an der Kamera vorbeigelaufen ist?
Ja, die Ermittler gehen davon aus, dass es so 1,80 Meter, 1,85 Meter groß, eine Gestalt, sehr schlank, hat einen dunklen Kapuzenpulli getragen, mit der Kapuze natürlich über dem Kopf und auch relativ auffällige Sportschuhe, Turnschuhe hat er getragen. Wie gesagt, man konnte keine Farbe genau ausmachen, weil es halt wie gesagt schwarz-weiß war. Und man muss sich dann auch vor Augen führen, dass halt die Kamera eigentlich eher, also nicht dazu da ist, jetzt den öffentlichen Raum da auch zu überwachen, sondern das ist einfach, um festzustellen, wer fährt da raus, wer fährt da rein, gibt es vielleicht ein Problem, wird eine Schranke abgefahren. Und das war dann quasi so ein zufälliges Filmen dieses doch recht gruseligen Geschehens, was da passiert ist. Man konnte dann im Nachhinein daran festmachen, wann sie verstorben ist. Also dass sie an dem 14. Dezember wurde sie gefunden. Am 12. Dezember an dem Abend war sie dann also nachweislich wohl tot. Man konnte auch so einen gewissen Eindruck kriegen, woher der kam. Also wie gesagt, die filmt so einen Durchgang, die Straße, die parallel zu dieser Staubörnchenstraße verläuft etwa. Und man konnte dann irgendwie festmachen, dass die Leiche von der Eisenbahnstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße transportiert wurde und die Staubörnchenstraße ist eine Seitenstraße der Richard-Wagner-Straße. Also man konnte auch so ein bisschen näher eingrenzen, wo die Frau Bodi sich wohl auch vorher mal aufgehalten hatte, ohne jetzt direkte Rückschlüsse auf den Tatort ziehen zu können.
Ich habe auch in einem Interview mit dem Kriminalhauptkommissar Marc Seiter, der später die Ermittlungen übernommen hat, gehört, dass die Polizei relativ sicher sein konnte, dass es sich auch um einen Mann handelt, nicht nur durch dieses Bild auf der Kamera, sondern weil sie wohl auch einen Dummy nachgebaut haben, der so einen leblosen Körper imitieren sollte und sich einen Einkaufswagen besorgt haben und dann geguckt haben, kann ein Mann das in den Einkaufswagen legen auf dieses untere Fach, kann eine Frau das und wohl hat sich in diesen Nachstellungen dann gezeigt, für eine Frau wäre es wohl eher schwer, diesen leblosen Körper oder halt in deren Fall den Dummy in dieses Fach vom Einkaufswagen zu legen.
Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, man ist da ja als Nicht-Kriminologe ist man da manchmal schnell bei der Sache zu sagen, ja, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Und man merkt dann an solchen Sachen, die haben das also tatsächlich auch gemacht. Die haben sich zwar nicht so leicht gemacht und haben da tatsächlich das nachgestellt und auch Versuche gemacht, will ich es jetzt einfach mal nennen. Was ja eigentlich auch damit zusammenhängt, dass bei denen 90% Gewissheit reicht, bei denen nicht. Bei denen müssen es 100 sein oder noch mehr. Insofern ist es schon ein legitimes Vorgehen und die haben sich das da wirklich auch, um sagen zu können, wir suchen einen Täter oder einen Mittäter, weil die Rolle dieser Person ist auch nicht klar.
Hat sich denn dann, nachdem das Video und die Ausschnitte aus dem Video veröffentlicht worden sind, hat sich dann jemand gemeldet, der irgendwie Hinweise dazu geben konnte, der den Mann da vielleicht um eine ähnliche Uhrzeit auch gesehen hat oder jemanden Verdächtigen gesehen hat? Ich meine, auch gerade wenn man sich diesen Einkaufswagen mal anguckt. Also die Leiche war ja eingepackt in so einer weißen Plastikfolie oder auf jeden Fall in einem weißen Sack. Und das muss ja eigentlich irgendwem auffallen, wenn es eh in der Nähe der Innenstadt war. Auch wenn es nach 21 Uhr war.
Es gab dazu jede Menge Hinweise. Wie konkret die allerdings geworden sind, um jetzt rauszufinden, das war jetzt der Herr X oder Herr Y, der da zugange war, dazu hat es wohl nicht gereicht. Weil ansonsten hätte man ja hinterher, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass die Polizei da ja auch mal verkündet hat, dass sie jemanden festgenommen haben. Zu einer weiteren Festnahme kam es jetzt unseres Wissens nicht. Man hat halt in dem Zusammenhang versucht, Aufmerksamkeit zu generieren und auch natürlich wieder Stichwort Hinweise aus vielleicht anderen Bevölkerungsgruppen. Und das ist denen auf jeden Fall gelungen, weil ich kann mich erinnern, dass ich dann bereits an dem gleichen Abend, das war Mitte Juli, als das veröffentlicht wurde, an dem gleichen Abend habe ich dann in verschiedenen WhatsApp-Gruppen, wurde der Link geteilt, den die Polizei ja dann auch über ihre WhatsApp-Kanäle verteilt hat, bekam ich da auch nochmal zugespielt.
Die Verpackung, ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll, die wurde auch nicht gefunden.
Die Polizei hat sich relativ bedeckt gehalten über die Auffindesituation. Sie haben dann im Nachgang bestätigt, dass sie verpackt war, wohl in diese Folie. Oder es ist Folie ist es mutmaßlich, wenn man sich das Video anschaut. Das hat die Polizei dann auch bestätigt. Zusätzlich war sie wohl noch mit einer Decke abgedeckt. Das ja, kann man sagen.
Jetzt gibt's ja im Jahr 2020 auch schon und heute wahrscheinlich noch viel besser, ganz viele Möglichkeiten, auch DNA-Spuren etc. zu ermitteln. Wenn ich jetzt höre, Folie, Decken, da sind ja alles potenzielle Stoffe, an denen sowas auch irgendwo haften bleibt. Gab es da mal Rückmeldungen von den Ermittlern? War das komplett unerfolgreich? Also ich kann mir nämlich überhaupt nicht vor, also die werden das ja untersucht haben.
Wie gesagt, ich habe mit dem Herrn Seider da im Januar nochmal gesprochen. Der hatte auch seine Vorgänger im Amt sehr gelobt. Einfach hat gesagt, Zitat, die haben sehr viel gemacht. Und um das zu illustrieren, hat er mir dann, ohne jetzt Details zu zeigen, die Polizei ist ja immer sehr auf Diskretion bedacht, auch zu Recht. Also ich möchte da jetzt gar nicht, obwohl wir ja von Beruf uns eine gewisse Neugier von Berufswegen nachgesagt wird. Er hat mir eine Darstellung gezeigt auf dem Rechner, wo dargelegt ist, welche Spuren wie zusammenhängen, welche Personen sie überprüft haben, welchen Hinweisen sie nachgegangen sind, wie das abgeglichen wird. Das wird also bei denen visualisiert. Und das sieht für den Laien, er hat mir das so gezeigt, für den Laien sieht es aus wie ein ultra kompliziertes Strickmuster oder wie eine Landschaftsaufnahme vielleicht. Und daran allein war abzulesen, wie viele Hinweise sie bekommen haben, wie vielen Spuren sie nachgegangen sind. Ich gehe davon aus, dass da natürlich auch DNA-Spuren dabei waren. Ins Detail wollten die da immer nicht so sehr gehen, einfach um vielleicht sich nicht so sehr in die Karten gucken zu lassen. Eine große Rolle in dem ganzen Zusammenhang, das klang so durch bei dem letzten Gespräch, spielt natürlich auch die digitale Forensik. Also sprich, welche Spuren hinterlasse ich im digitalen Raum? Das tut ja eigentlich jeder von uns, jeder, der ein Handy dabei hat, hinterlässt Spuren, ob er das will oder nicht. Und diese immer größer werdende Rolle dieser Spuren, das hat der Marc Seider in dem Gespräch nochmal betont und hat halt gesagt, Zitat, es geht nicht darum, dass wir uns mit den Smartphones befassen, in welche Spuren sie hinterlassen, sondern es geht um die Intensität. Also wie sehr befassen wir uns damit und versuchen da halt Rückschlüsse auch zu kriegen, vermute ich mal, wer wann zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort war, was ja natürlich immer eine große Rolle spielt, auch bei so Todesermittlungen.
Jetzt hat die Polizei ja sehr viel Arbeit da reingesteckt, auch so die letzten Tage vor dem Tod zu rekonstruieren. Und du hattest ja gerade schon gesagt, dass sie mit dem Zug nach Kaiserslautern gekommen ist. Und sie war ja vorher wohl als Pflegekraft in der Nähe von Stuttgart tätig und wollte eine neue Stelle in Trier-Saarburg antreten und ist dann am 7. Dezember wohl noch in Stuttgart gesehen worden, haben wir damals berichtet, und ist da irgendwo auch auf einer Kamera aufgezeichnet worden bei irgendeiner Sparkasse. Und am 11. Dezember ist sie ja dann nach Angaben der Ermittler mit dem ICE von Stuttgart nach Mannheim gefahren und von dort aus weiter mit der Regionalbahn 4129 weiter nach über Ludwigshafen und Neustadt nach Kaiserslautern. So, der Zug hatte wie bei der Bahn üblich Verspätung und kam so gegen 18 Uhr in Kaiserslautern an. Da ist sie dann ausgestiegen. So, dann gab es da eine Zeugin, die sich gemeldet hat, die gesagt hat, dass sie in Kaiserslautern auf dem Bahnhof noch mit anderen Menschen offensichtlich gesprochen hat. Und jetzt komme ich zu dem anderen Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, es soll am Morgen des 12. Dezember gegen 6 Uhr zwei Versuche gegeben haben, mit ihrer EC-Karte am Bahnhof Geld abzuholen. Ist man da nicht vielleicht drüber weitergekommen, über die Spur?
An dem 12., ob sie da noch gelebt hat, das weiß man nicht so genau. Also man kann davon ausgehen, wenn wir bei dem 12. Dezember sind. Später hat sich dann herausgestellt, dass sie an dem 12. Dezember am Abend zumindest schon tot gewesen sein muss. Man hat allerdings da nicht viel, also man hat da nichts Greifbares, zumindest aus unserer Sicht oder aus Sicht der Öffentlichkeit nichts Greifbares ermitteln können. Ob sie das selbst war vielleicht, die versucht hat, an Geld zu kommen, oder ob das eine dritte Person, Täter, Mittäter oder vielleicht irgendjemand, den sie in Kaiserslautern getroffen hatte, versucht hat, Geld abzuheben, das wurde nicht ermittelt.
Und bis heute fehlen ja auch ihre persönlichen Gegenstände. Die sind ja nicht wieder aufgetaucht. Da ging es um so einen Stofftrolli, eine Umhängetasche, eine Einkaufstasche mit mehreren Paar Schuhen, das Handy und ihre Geldbörse.
Das ist, wie gesagt, das ist nichts davon ist aufgetaucht. Das ist alles noch nach wie vor verschwunden. Die Polizei hatte tatsächlich nur das bei ihr gefunden, was sie am Leib hatte, wie man so schön sagt. Und das waren die vorhin angesprochenen Gegenstände, persönlichen Gegenstände, die Kleidung, mit der man ja auch versucht hat, dann ihre Identität zu klären.
Jetzt haben wir ganz viel über die Ermittlungen gesprochen. Gab es in der, du sagtest ja, dass über die Mutter der Name herausgekommen ist, gab es auch mal Infos, was das für ein Mensch war, diese Diana Bodhi?
Also abgesehen von den, ich sag's jetzt mal, biologischen Fakten, hat sich wohl auch ein Bild ergeben im Zuge der Ermittlungen, dass das eine Person aus Osteuropa war, die wohl, wie das so viele auch tun, im Pflegebereich, in der häuslichen Pflege tätig ist, die auch mehrfach schon in Deutschland wohl war. Also es hieß, dass sie mal vorher in München auch tätig war. Dann war sie in Stuttgart irgendwo tätig und hatte dann wohl eine neue Stelle vermittelt bekommen, wie gesagt, in Rheinland-Pfalz. Auch im Saarbrücker Raum soll sie mal unterwegs gewesen sein im Zuge ihrer Tätigkeit als häusliche Pflegerin. Das Ganze muss wohl nicht ganz immer so unproblematisch abgelaufen sein. Es ist im Zuge der Ermittlungen auch mal von einer Alkoholkrankheit die Rede gewesen. Also dass sie wohl auch ihren Job, der angesprochene Job im Stuttgarter Raum, wohl auch, den hat sie verloren aufgrund von Vorwürfen in Richtung Alkoholmissbrauch. Also dass sie da wohl auch eine gewisse Anfälligkeit vielleicht hatte. Mutmaßlich hatte sie auch Geldprobleme. Sie hatte ja auch versucht, zweimal Geld abzuheben, hat da nichts bekommen. Wenn sie das war, wie gesagt, da weiß man in dem Zusammenhang nicht so ganz genau, ob sie das selbst war oder ob das mutmaßlich schon jemand war, der ihr was Böses angetan hatte.
Gab es Hinweise auf organisierte Kriminalität?
Keine, die öffentlich wurden. Also davon ist mir eigentlich nichts bekannt.
Das Ganze hat sich jetzt zum 5. Mal gejährt. Man ist ja immer schnell so dabei, so Sachen dann als Cold Case zu bezeichnen oder ähnliches. Aber soweit ich weiß, hat die Staatsanwaltschaft das noch nicht als Cold Case eingestuft. Ist das richtig? Und wie geht da die Polizei überhaupt jetzt mit diesem Fall weiter vor? Wird da weiterhin jeden Tag dran gearbeitet? Wird es immer mal in regelmäßigen Abständen die Akte hochgeholt?
Als ich vor Ort war in dem Polizeipräsidium und in dem Büro gesessen habe von Marc Seiter, also da war dieser Fall nicht nur deshalb präsent, weil wir uns darüber länger unterhalten haben, sondern einfach, weil auch ein Fahndungsplakat von ihr immer noch an Pinnwand, ist zu viel gesagt, an so einer Wand, wo man halt so verschiedene Informationen irgendwie ansteckt mit Magneten. Da war also immer noch das Fahndungsplakat von ihr da. Und mein Eindruck von ihm war auch, dass ja, die da nach wie vor hinten dran sind und da auch vielleicht jetzt nicht jeden Tag nochmal sich den Fall herholen. Ich habe ihn gefragt, was für Eigenschaften Ermittler haben müssen, die sich mit Todesermittlungen befassen. Und dann hat er gesagt, man braucht einen langen Atem und eine gewisse Leidensfähigkeit. Man hat gesagt, man muss das wollen. Und ich hatte den Eindruck, dass sie das auf jeden Fall wollen, nämlich rausfinden, wer die Diana Bodhi umgebracht hat.
Also das kann ich generell nur bestätigen. In allen Fällen, die ich bisher so miterlebt habe, berichtet habe, wo es auch um Todesfälle ging, die nicht sofort aufgeklärt wurden. Die Polizei, die, ich sag mal, es sind Pitbulls, die beißen sich fest und die haben den unbedingten Willen, das auch aufzuklären, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass da jemand rumläuft, ohne dass er ja zumindest vor Gericht gestellt wird und seine Strafe sich abholt. Also ich glaube, die Ermittler, die den Job machen, die haben wirklich diese Leidensfähigkeit, von der du gerade gesprochen hast, sind da extrem akribisch. Und Pitbull meine ich jetzt nicht, dass sie mit der Axt durch den Wald rennen, sondern dass die wirklich einfach nicht locker lassen und sich an solchen Fällen festbeißen. Und es gibt ja Fälle, die nach 20 Jahren aufgeklärt werden. Ich habe vor kurzem mal in einem anderen Podcast gehört, das fand ich ganz spannend, dass die dort in der Asservatenkammer noch Folie aufbewahrt hatten, die mittlerweile 20 Jahre alt war, die damals irgendwie konnten die da nichts mit machen. 20 Jahre später machen die forensischen Methoden, geben ganz andere Möglichkeiten und man konnte dann in der Tat noch DNA nachweisen und so ist man dem Täter auf die Schliche gekommen und von daher, ich glaube, 5 Jahre sind da gefühlt eine lange Zeit, aber Mord verjährt nicht. Ja, von daher könnte man sich vorstellen, dass irgendwann auch dieser Fall aufgeklärt wird.
Die 5 Jahre hat der Marc Seiter in dem Gespräch auch nochmal erwähnt und er hat dann einfach auch eine Analogie gezogen. Das, was du angesprochen hast, dass ja auch die Kriminaltechnik in egal welchen Bereichen jetzt, sei es jetzt mit Folien, sei es jetzt mit DNA, sei es jetzt die angesprochene digitale Forensik, die Entwicklung bleibt nicht stehen. Und er hat eine schöne Analogie gebracht. Er hat gesagt, ein iPhone von heute, das kann auch viel mehr als das iPhone von vor 5 Jahren. Und deswegen glaube ich, dass das noch nicht zu Ende ist. Und für die ist es auf keinen Fall abgeschlossen. Also diesen Eindruck konnte ich da auf jeden Fall, der war mit Händen zu greifen, als ich da vor Ort war.
Also wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich an den Tag erinnern können und vielleicht noch Hinweise haben, ich bin mir sicher, die Polizei ist daran interessiert. Ich habe gelesen, es gab irgendwie nach Aktenzeichen XY und so weit über, also mehrere 100 Hinweise. Wenn noch 1, 2 dazukommen, die vielleicht dann zum entscheidenden Treffer führen, bitte bei der Polizei melden und dann, wenn es so ist, uns kurz eine Mail schicken.
Ich habe auch mal die Telefonnummer rausgesucht. Wer sich tatsächlich daran erinnern kann oder sie vielleicht ja auf dem Weg oder auch am Bahnhof gesehen hat, kann sich melden unter der 0631 369 13 312. Ich glaube, jetzt heißt es einfach warten und mal schauen, ob die Polizei, die Technik oder ja vielleicht doch der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin den Fall weiterbringen. Und wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Dann danke, Andreas, dass du heute da warst und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht irgendwann nochmal wieder hier hinter Mikrofon und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.